Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wenn Sie heute Nachrichten verfolgt haben, dann haben Sie auch mitbekommen, dass die Verteidigung im Fall Kachelmann Freispruch fordert. Der Fall Kachelmann, aber auch der Fall Dominique Strauss-Kahn sorgen im Moment für Schlagzeilen.
Doppelpunkt. Forum.
In beiden Fällen kommt die Justiz bei der Suche nach den Waren an ihre Grenzen. Das ist auch bei Fällen so, wo es nicht um prominente Leute geht. In der Schweiz gibt es pro Jahr hunderte von Anzeigen wegen Vergewaltigung. Meistens aber wird der Täter freigesprochen. Jetzt kann man sich fragen, ist das zu Recht so oder läuft am Ende etwas falsch? Mit diesen Fragen befasst sich jetzt die RS1-Diskussionssendung Doppelpunkt Forum. Akte Vergewaltigung ungelöst. Der Gesprächsleiter ist der Felix Müller.
Und wir haben heute vier Gäste im DRS1-Studio. Alle haben ihren beruflichen Alltag mit Vergewaltigungen zu tun. Das ist zuerst einmal Susanne Nielen. Sie ist Leiterin von der Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn. Das ist eine von der Anlaufstellen für Frauen, die Opfer geworden sind von einer Vergewaltigung. Susanne Nielen, Sie beobachtet ja von fern durch Medien auch die beiden Fälle, die prominenten Fälle Strauss-Kahn und Kachelmann. Was sind jetzt aus Ihrer Sicht bei diesen beiden Fällen typische Elemente, wo Sie bei den Fällen, wo Sie bei sich auf der Beratungsstelle sehen, auch erleben?
Also bei beiden Fällen ist ja das Schwierige, dass es keine Zeugen, keine Zeuginnen gibt. Es waren nur die Beteiligten dabei. Und was auch typisch ist, ist, dass im Nachhinein gesagt wird, es geschah im gegenseitigen Einverständnis. Also sie war einverstanden, es war keine Vergewaltigung. Das erleben wir auch tagtäglich.
Das ist das, was Sie typischerweise von Beschuldigten hören.
Genau.
Vis-à-vis von der Susanne Nielen sitzt Bettina Groth. Sie ist Staatsanwältin im Kanton Zürich. Und zu ihrem Alltag gehört es auch, Anklage zu erheben gegen Männer, die beschuldigt werden. Sie hätten jemanden vergewaltigt. Bettina Groth, was kommt Ihnen bekannt vor, wenn Sie die beiden Fälle verfolgen?
Es sind eigentlich beides Fälle, wie wir sie regelmäßig immer wieder antreffen. Aber vor allem natürlich der Fall Kachelmann ist schon eher etwas, also so Beziehungsdelikt, wo wir häufiger haben als so Zufallsvergewaltigungen, sage ich jetzt einmal.
Also so die typische Vergewaltigung, die bei Ihnen aktenkundig wird, ist die, die innerhalb von einer bestehenden Beziehung passiert?
Ja, das ist sicher die Mehrheit, ja.
Und so das, wo man sich so vorstellt, sage jetzt, ein Fremder überfällt eine Frau, irgendwo vergewaltigt sie, das gibt es ganz selten?
Das ist sicher seltener, ja. Also ich kann da keine Zahlen sagen, aber das ist sicher viel seltener.
Die Gegenseite, könnte man sagen, von der Staatsanwältin, das ist die Verteidigung. Wir haben hier am Tisch einen Vertreter, den Matthias Brunner. Er ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Zürich. Also er vertritt unter anderem in seinem Alltag auch Männer, die der Vergewaltigung beschuldigt werden. Matthias Brunner, gibt es auch bei Ihnen Elemente, jetzt, wenn Sie die Fälle verfolgen, wo Sie sagen, das erlebe ich typisch im Alltag auch?
Ja, es gibt ganz sicher, dass man in vielen Fällen konfrontiert ist mit verschiedenen Schilderungen, Versionen vom an sich gleichen Geschehnis. Also man hat auf das gleiche Geschehnis, das passiert ist, aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedene Wahrnehmungen, was könnte sich abgespielt haben. Das treffe ich sehr viel an.
Und macht Sie auch ein bisschen ratlos, wahrscheinlich als Rechtsanwalt?
Ich bin öppe in der Situation, dass ich im Rahmen von Einvernahmepausen, also wenn man Befragungen hat von Zeugen und von Beschuldigten, dass man dann kurz einen Wortwechsel hat, zum Beispiel mit einer geschädigten Vertretung, und man ist sich eigentlich einig, man wissen da die Nummer eins, man wissen nicht, was passiert ist.
Das ist typisch für die beiden Fälle, die beiden Prominenten. Typisch für die Fälle ist, dass es auch einen Haufen Gutachter gibt. Wir haben auch einen Gutachter hier am Tisch. Es ist der Daniel Eisenhardt. Er ist Rechtsmediziner am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen. Er ist einer von denen Mediziner, der unter anderem für Strafverfahren, wo es um Vergewaltigung geht, medizinische Gutachten erstellt zur Frage, ob jetzt aus medizinischer Sicht eine Vergewaltigung bei dem Opfer vorliegen könnte oder eben doch nicht. Daniel Eisenhardt, bei dem Kachelmann Prozess hat man das Gefühl, da sind Heerscharen von Gutachtern am Werk, die Gutachten gegen Gutachten, wieder gegen Gutachten erstellen. Das Ganze wirkt für Laien völlig widersprüchlich, unklar. Erklären Sie uns als Fachmann, wie kommt das?
Das ist jetzt relativ schwierig für uns aus der Ferne, weil wir natürlich auch die Details kennen. Es ist offensichtlich so, dass die Sachlage, die Faktenlage nicht eindeutig ist. Und wenn das so ist, dann wird man schnell mal einen Zweigutachter zuziehen und nicht selten kommt der zu einem anderen Schluss, was natürlich die Spekulationen eröffnet und dann kommt es dann halt schnell mal zu einem dritten, vierten Gutachter mit allen Möglichkeiten. Das ist in der Tat natürlich relativ schwierig, weil gerade vor Gericht, für die Rechtsfindung, bringt das eine grosse Unsicherheit und mag dann auch den Eindruck erwecken, dass man nicht weiss, was ist passiert. Und das ist, muss man ehrlich sagen, häufiger so, dass das wie eine Situation ist.
Das es ist ja auch nicht unbedingt ganz befördernd für den Berufsstand. Das Ganze wirkt so ein bisschen beliebig. Ist ja ein Selbstbedienungsladen, hat man vielleicht von außen den Eindruck.
Ja, das mag so wirken. Das ist jetzt nicht ganz so. Es ist einfach häufig wirklich die Situation, und das ist, meinte ich, auch eine der grossen Schwierigkeiten, dass die Befundlage, die Verletzungen, die Spuren, was man sonst alles noch hat, dass die nicht so eindeutig sind, wie man sich das vor Gericht wünschen würde. Und darum ist es wirklich häufig der Fall, dass man relativ offen in den Formulierungen bleiben müssen, weil wir es einfach nicht besser können.
Und im Personal vor Gericht können Sie letztlich die Arbeit auch nicht abnehmen, zu entscheiden, was ist jetzt tatsächlich passiert. Das Problem, das der Herr Brunner, Strafverteidiger, hier am Tisch vorher geschildert hat. In der Schweiz gibt es pro Jahr rund 550 Anzeigen wegen Vergewaltigung. Das ist eine Zahl vom Bundesamt für Statistik. Jetzt aber. Nur in rund, in knapp jedem fünften von diesen Fällen, kommt es auch tatsächlich zu einer Verurteilung. Also bei vierne gibt es keine Verurteilung von einer Anzeige. Bettina Groth, Staatsanwältin in Zürich. Sind jetzt die vier, die nicht verurteilt werden, alle unschuldig oder schleifen da ganzen Haufen Täter? Was haben Sie für einen Eindruck?
Man kann sicher nicht sagen, es sind alle unschuldig, aber auch nicht alle schuldig. Es gibt natürlich, man muss auch sehen, ein Opfer hat als Zeugesrecht Fragen können zu verweigern, die die Intimsphäre betreffen. Und es gibt natürlich Opfer, die plötzlich nicht mehr wollen, dass das Verfahren weitergeht. Darum dann die Aussagen zu der Intimsphäre verweigern. Und dann haben wir gar keine andere Möglichkeit, als das Verfahren müssen einstellen, weil wir keine Beweismittel haben.
Was ist denn das Problem? Warum hat man keinen Beweis?
Bei so einem Delikt sind nur immer zwei dabei gewesen. Zwei Personen mit Aussage auf Aussage. Oft fehlen beweiskräftige Spuren. Und wenn man Spuren hat, dann helfen die manchmal eben auch nicht weiter. Das sind vielleicht Indizien, aber wenn dann eben, wie vorher Frau Nielen schon gesagt hat, vom Täter geltend gemacht wird, es sei einvernehmlicher Geschlechtsverkehr gewesen, dann helfen die Spuren auch nicht weiter.
Die Spuren helfen nicht weiter. Es ist eine Behauptung von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Man kann nicht richtig das Gegenteil beweisen. 4 von 5, ich möchte einfach die Zahl noch mal hier in die Runde werfen, 4 von 5 werden nicht verurteilt. Was sind die Gründe? Warum beißt sich die Justiz so dermaßen zäh aus?
Ich will vielleicht die Fragestellung korrigieren. Die Fragestellung ist falsch. Es ist nicht so, dass 4 von 5 unschuldig sind, sondern in einem recht grossen Teil von diesen 4 von 5 Fällen, wo es nicht zu einer Verurteilung kommt, ist kein Delikt passiert. Es werden relativ viele Sachen, viel Geschehnisse zur Anzeige gebracht, wo sich herausstellt, es ist gar kein Delikt. Also es ist weder eine Vergewaltigung noch eine Schändung. Also insofern muss man die Fragestellung ein bisschen korrigieren. Es ist nicht so, dass 4 von 5 Täter schleifen. Das Zweite ist, aus meiner Sicht deckt sich einigermaßen mit der Zahl. Nur muss ich sagen, bei mir ist die Quote der Fälle, die es zu einer Einstellung im Freispruch führt, eher grösser als 80%. Also, es ist aus meiner Erfahrung, die sehr bescheiden ist im Verhältnis zu der Fülle von diesen Fällen vom Bundesamt für Statistik, führt es mit einer grösseren Prozentzahl fast noch zu eben nicht zu einer Nachlage in der Regel. Ganz selten Freispruch, das kommt nicht so häufig vor, aber sehr häufig stellt sich heraus, der Vorwurf, der gegen einen bestimmten Mann erhoben worden ist, ist nicht gerechtfertigt oder jedenfalls nicht gegenüber dem bestimmten Beschuldigten nicht gerechtfertigt.
Ist er nicht gerechtfertigt oder lässt er sich nicht beweisen? Susanne Wieden.
Ich denke, es gibt eben beides. Also wenn Sie sagen, bei den meisten Einstellungen oder Nichtverurteilungen ist die Anschuldigung falsch. Ich denke, es gibt sicher falsche Anschuldigungen. Wir erleben das immer mehr auch vor allem bei jungen Frauen. Aber es gibt doch auch immer wieder, dass aufgrund mangelnder Beweise, weil die Frauen Spuren selber aus Unwissenheit auch vernichtet haben, aus Scham, dass sie duschen gegangen sind nach der Tat, dass einfach nicht genügend Spuren da sind und dann nur noch die Aussagen bestehen bleiben. Und was wir auch immer wieder erleben, dass Frauen eine Vergewaltigung anzeigen, aber vielleicht auch was anderes meinen, gar nicht genau wissen, was heißt es überhaupt Vergewaltigung, sondern dann auch meinen, der hat mich misshandelt, sei es durch Worte, durch Schläge, aber dann hört mir niemand zu, wenn ich das sage, und dann muss ich halt wirklich zu Vergewaltigungsvorwürfen greifen, damit mir endlich jemand zuhört.
Also da möchte ich vielleicht gerade ergänzen, dass sind viele Frauen, die das Wort Vergewaltigung ins Maul nehmen, dass sie so sagen, ich bin vergewaltigt worden, aber es dann in unserem Sinn, also im juristischen Sinn, was es braucht für Verurteilung, einfach keine Vergewaltigung ist. Und dann sind wir natürlich auch so weit, dass wir das Verfahren einstellen müssen, weil dann ist, wie es der Herr Brunner gesagt hat, liegt kein Straftatbestand vor.
Was ist es denn? Also Vergewaltigung wäre ja per Definition im Geschlechtsverkehr gegen den Willen vom Gegenüber.
Genau, das ist richtig. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass der Beschuldigte weiss, dass die Frau nicht will. Also wenn sie das nicht kundtut und nicht sagt, sie will nicht, und er das nicht kann wissen, dann ist das ja keine Vergewaltigung.
Kann man das nicht wissen, dass gegenüber keinen sexuellen Kontakt möchte?
Ja, es passiert ja, dass Frauen dann so geschockt sind, dass sie in eine absolute Todstellhaltung fallen. Einfach so nach dem Motto, wenn ich nichts mache, ist es auch schnell vorüber. Oder aber auch in schon bestehenden Beziehungen, wo ein Nein einfach nicht akzeptiert wird. Vom Gegenüber, vom Mann.
Es ist vorgefallen, es fehlen die richtig guten Beweise, die Indizien. Daniel Eisenhardt, der Rechtsmediziner, das wäre ja so ein bisschen Ihren Part. Was könnten Sie denn beitragen?
Was wir machen, ist, wenn die Opfer vorstellig werden, wir machen eine Untersuchung in jedem Fall. Wir dokumentieren das, wenn möglich, fotografisch dokumentieren, was sehr wichtig ist. Wir dokumentieren das Spurmaterial, DNA-haltiges Spurmaterial sicherstellen. Das ist immer mit dem Problem verbunden, dass das eigentlich nur in den ersten 3 Tagen Sinn macht. Darum ist für uns eigentlich das Allerwichtigste immer in diesen Fällen, dass die Opfer so schnell wie möglich kommen, im Idealfall sich auch nicht getauscht haben, sodass wir wirklich noch DNA-haltiges Material sicherstellen können. Das können wir in einer ersten Phase einfach mal zurückstellen, weil wichtig ist, wie gesagt, in einer frühen Phase, dass es einfach dokumentiert ist, mit der Möglichkeit, dass Opfer dann auch zu einem späteren Zeitpunkt die Anzeige machen kann.
Also, Sie haben DNA-Analyse oder DNA-Spuren haben Sie angesprochen. Was sichern Sie denn sonst noch? Was sind denn noch Hinweise, die Sie im Gericht der Frau Groth, oder, wo dann die Anklage erheben, was können Sie noch liefern?
Wir schauen einfach mal, was sehen wir. Wir schauen den Menschen von oben bis unten, hinten und vorne an. Hat er irgendwelche Verfärbungen? Stichwort Blutergüsse, Kratzer. Wenn wir das sehen, dann tun wir das, wie gesagt, fotografisch festhalten. Wir schauen, wo ist es? Beispielsweise an der Brust, Folge von einem gewaltsamen Ausziehen, von einem BH oder an den Gesäßbacken durch das Abziehen von Unterhose. Also die Lokalisation, ganz entscheidend für die Beantwortung, wie könnten die entstanden sein. Oder beispielsweise Blutungen an der Innenseite von den Oberschenkeln als Ausdruck von einem gewaltsamen Spreizen. Das ist dann eigentlich die dritte Phase, wo wir irgendwo versuchen, die Befunde, wenn vorhanden, irgendwo einzuordnen bezüglich der Entstehung. Also was ist passiert, was ist die Handlung. Wo wir eigentlich nie eine Aussage machen können, das ist dann das, was eigentlich wünschenswert wäre, ist, wer ist es gewesen, wer ist die Täterschaft. Oder? Im Idealfall haben wir DNA-haltiges Material, wo wir im Sinne von einem Fingerabdruck einfach einen Abgleich machen können und die Voraussetzung, man hat eine Vergleichsperson. Und dann hat man einfach mal den Bezug, dass diese Person in Kontakt war. Aber ob jetzt das im Rahmen von einer strafbaren Handlung oder einvernehmlich, das werden wir nie beantworten.
Das ist jetzt genau der Punkt bei dem Fall Strauss-Kahn, wo jetzt Medien berichten in den USA, man hätte jetzt so eine Spermaspur vom Beschuldigten quasi auf dem Kleid auf der geschädigten Seite gefunden. Bettina Groth, Staatsanwältin, was brauchen Sie denn, dass Sie Anklage haben, dass Sie das Gefühl haben, jetzt habe ich eine Chance, dass ich den Täter überführen kann?
Am besten ist natürlich ein Geständnis vom Täter. Das macht vieles einfacher. Gut. Nein, man muss natürlich auch unterscheiden, die Fälle, eben, wo es Beziehungsdelikte sind, wo sich Täter und Opfer kennen, wie Täter, wo es eben Fremde sind. Leute, die sich nicht kennen, und man findet, wie es vorher der Herr Eisenhardt gesagt hat, man findet DNA-Spuren, Spermaspuren, dann ist der Täter sicher in einem Erklärungsnotstand. Da kann ich nicht sagen, ich kenne die Frau. Und ja, dann haben wir da ein Beweismittel, das neben den Aussagen selbstverständlich, die man immer braucht vom Opfer, dienlich ist. Bei Beziehungsdelikt, wenn dann die Ausrede kommt, es war einvernehmlich, reicht das dann eben einmal nicht.
Matthias Brunner, das ist ja ein relativ einfaches Spiel, das Sie haben als Strafverteidiger. Also das ist nicht so schwierig zu sagen, weil gegenseitig muss ja dann die Schuld beweisen.
Ja, also ich muss auch ein bisschen schmunzeln, wenn Sie es so sagen. Von der Ausgangslage ist es an sich natürlich richtig. Auf dem Papier wäre es eigentlich für einen Verteidiger relativ einfach. Und zwar darum, weil es in jedem Gerichtsverfahren relativ einfach ist, wenn Aussage gegen Aussage ist, dann gönnt er die Idee, die nicht muss beweisen. Das ist in allen Verfahren gilt also so. Im Strafverfahren wäre das eigentlich auch so, wenn Aussage gegen Aussage ist, dann müsste es eigentlich so sein, dass man, so wie Sie es jetzt so ein bisschen angetönt haben, leicht Spiel hat. Aber die Realität ist ganz eine andere. Wenn die belastende Aussage nachvollziehbar ist, wenn sie plausibel ist, wenn sie schlüssig ist, wenn man einfach das Gefühl hat, das könnte so gewesen sein, dann wird es für uns Verteidiger extrem schwierig. Und zwar darum, weil die betroffene Person, also jetzt in diesem Fall das Opfer, ist eigentlich das Hauptbeweismittel für die eigene Belastung. Also wenn ein Opfer verlässlich belastet, schlüssig belastet, dann hat das Opfer den Prozess schon fast gewonnen.
Was heisst verlässlich belasten?
Ja, also es gibt
natürlich... Könntest du mal ein Beispiel machen?
Also wenn der ganze Vorgang nachvollziehbar mit Gewalt oder mit Drohung, wie das im Gesetz heisst, erzwungener Sexualverkehr ist. Und das Ganze nachvollziehbar, plausibel geschildert wird, dann kann man sagen, ganz grob gesagt, das ist jetzt schlüssig. Sobald aber natürlich die Schilderung in sich schon grosse Fragen aufwirft, dass ich letztens einen Fall hatte, noch nicht lange her, da habe ich nur ein Protokoll gesehen von einer Befragung durch eine Polizistin, also eine Fachperson, die in dieser Abteilung arbeitet. Und die hat eine junge Frau gehabt, die erzählt hat, sie sei vergewaltigt worden. Und dann bin ich auf die Protokollstelle geschossen, wo die Polizistin gefragt hat, ja, wie ist jetzt das genau gegangen? Und dann hat das die junge Frau erzählt, wie da der Mann auf ihren oben gewesen sei. Und dann kommt eine Protokollnotiz, die Polizistin erklärt dem Opfer, dass diese Darstellung nicht nachvollziehbar ist. Also die Polizistin hört zu und sagt, ich verstehe es nicht, ich komme nicht raus.
Das ist nicht möglich.
Ich kann es nicht vorstellen. Mhm. Und das sind dann so Punkte, wo dann natürlich die Staatsanwaltschaft, natürlich, auch sie muss objektiv prüfen, wie sieht es aus, und das Gericht ist recht, wo natürlich stutzig werden müssen. Und dann ist so eine Aussage dann nicht mehr schlüssig. Wenn sie aber schlüssig ist, dann haben wir es extrem schwer. Dann gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, sagen wir mal so, weniger als in anderen Fällen. Das ist unser Eindruck. Wir haben den Eindruck, dass der Zweifel eigentlich sehr gewichtig, fast also wirklich sehr gross sein müsste, dass ein Gericht empfindet, nein, wir glauben dieser Belastung nicht. Und da kommt immer so ein bisschen das Argument.
Also das Opfer ist ein bisschen im Vorteil, würde ich sagen.
Als Jurist gehe ich immer davon aus, es gelten bestimmte Regeln. Und wenn ich einen Klienten berate, der sich an mich wendet, soll ich klagen. Irgendeinem Prozess, der Nachbar hat mir irgendein Auto kaputt gemacht, was auch immer. Dann glaube ich vielleicht meinem Klient, bin völlig sicher, er hat recht, er sollte doch recht bekommen. Ich rate ihm vielleicht von der Klage ab, weil ich sage, sie haben zu viele Beweisprobleme. Unsere Spielregeln gehen so, wie sie halt gehen. Und das heisst, auch wenn jemand recht hat, wenn er von den Spielregeln her dann halt nicht recht bekommt, dann ist er in einer schwierigen Lage.
Gut, jetzt, was Sie vorher gesagt haben, das Gericht, wenn eine Aussage schlüssig ist von einer Beschuldigten, von einer Geschädigten gegenüber einem potenziellen Täter, dann tendiert das Gericht wahrscheinlich eher dann auf die Seite vom Opfer sich zu stellen. Da hat Susanne Nieling ein bisschen die Augen verdrüllt von der Leiterin der Beratungsstelle.
Man muss sich das mal vorstellen, was da erwartet wird von der betroffenen Frau. Also die ist vergewaltigt worden, dann hat sie diese Untersuchung über sich ergehen lassen müssen, die Herr Eisenhardt gerade erzählt, sehr anschaulich erzählt hat, und soll dann noch eine schlüssige Aussage machen, die keinen Zweifel offen lässt. Also man muss sich auch mal die psychische Situation der Frauen anschauen nach so einem Vorfall, dass die manchmal nicht schlüssig sind, dass die Erinnerungslücken haben, dass die vielleicht im Nachhinein was wieder richtigstellen müssen, weil sie es falsch erinnert haben. Das verwundert mich überhaupt nicht, dass das nicht immer schlüssige Aussagen sind. Ich finde das sehr viel verlangt von in dieser Extremsituation von den Frauen, was da verlangt wird. Und wenn man dann noch überlegt, nichts gegen Herrn Eisenhardt, wenn diese ganze Untersuchung von einem Mann stattgefunden hat, durch einen männlichen Mediziner oder durch einen männlichen Polizist, die Aussagen aufgenommen werden.
Herr Eisenhardt, sind es Männer, die die Frauen untersuchen?
Wir sind bei uns im Institut zum Großteil Männer, weil wir einfach...
Ist es das Problem?
Mehr... Ich habe es nur aus meiner Erfahrung, ich habe noch nie Situation erlebt, dass es ein Problem gewesen wäre, aber vielleicht ist es einfach nicht angesprochen worden.
Ich möchte das, was Susanne Nielen eingebracht hat, das ganze Verfahren gerade aufgreifen. Akte, Vergewaltigung ungelöst. Sie lassen das Doppelpunkt Forum da auf DRS1. Haben wir Ihren Widerspruch geweckt? Haben Sie eine andere Meinung oder einfach eine Frage? Diskutieren Sie mit uns, entweder per Mail auf studio@drs1.ch, studio@drs1.ch oder per Telefon, am liebsten vom Festnetz aus, dann verstehen wir Sie nämlich auch sehr gut, 0848 440 222. 0848 440 222. Die Gäste im Studio freuen sich, mit Ihnen zu diskutieren. Bettina Groth, Staatsanwältin aus Zürich. Daniel Eisenhardt, Rechtsmediziner St. Gallen. Matthias Brunner, Strafverteidiger Zürich. Und Susanne Nielen, Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn. Wie läuft denn das konkret, Bettina Groth, das ganze Verfahren? Also, wenn jetzt eine Frau bei der Polizei ist und sagt, sie sei vergewaltigt worden, was geht denn ganz konkret für einen Prozess los? Es ist ja ein sogenanntes Offizialdelikt, oder? Da muss die Behörde auch ohne Anzeige, sobald sie Kenntnis hat von so einem Fall, anfangen ermitteln.
Das ist richtig. In der Regel geht die Frau auf den Polizeiposten, wo ein Polizist oder vielleicht eine Polizistin Dienst hat. Sie erzählt, macht die Anzeige wegen Vergewaltigung. Dann, wenn sie das wünscht, wird sie selbstverständlich von einer Frau befragt, nämlich auch von einer Spezialistin. Das heisst, man tut mit ihr einen speziellen Termin abmachen, wo sie dann muss erscheinen, und dann gibt das eine Befragung, sodass man mal weiss, um was es geht, was ist der Sachverhalt.
Also das ist ein Termin, wo die Frau mal Auskunft geben muss?
In der Regel ja. Aber es gibt natürlich auch, je nachdem, komplizierte Sachverhalte, wo nicht nur eine Vergewaltigung passiert ist. Dann kann es auch sein, dass es halt mal zwei, vielleicht auch drei Befragungen gibt. Aber in der Regel ist das eine Befragung, die die Polizistin, die Spezialistin ist, macht.
Und irgendwann kommt ja dann die Opferhilfe ins Spiel, Susanne Nielen.
Also die Opfer melden sich entweder selber, dass sie zum Beispiel von der Gerichtsmedizin überwiesen werden, bevor eine Strafanzeige eingereicht wird, oder sie sich an die Polizei wendet, oder in vielen Fällen, dass die Polizei die Opfer meldet. Und wir, wenn noch kein Strafverfahren läuft, schauen wir mit der betroffenen Frau an, was erwartet sie. Wir erklären ihr genau, wie das Vorgehen ist mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, Vor- und Nachteile, und überlegen auch mit der Frau, wie ist ihre Situation, hat sie genügend Beweise, steht Aussage gegen Aussage, was hat sie zu erwarten, kann es auch sein, dass es zu einer Einstellung kommt, dass das Strafverfahren gar nicht weitergeht, weil gar nicht genügend Beweismittel einfach da sind. Eben im schlimmsten Fall, wenn sie geduscht hat, wenn keine blauen Flecken da sind, sondern wirklich Aussage gegen Aussage, dann ist es schwierig. Oder, und wir vermitteln dann natürlich auch Rechtsanwältinnen und bei Bedarf auch Psychotherapeutinnen und schauen mit den Frauen, wie können sie einigermaßen gut durch dieses Verfahren kommen. Es ist immer eine enorme Belastung für die betroffenen Frau, egal wie es ausgeht.
Daniel Eisenhardt, wann werden Sie eingeschaltet? Dort Sie die Staatsanwaltschaft einschalten, wann kommt der Rechtsmediziner ins Spiel?
Das ist jetzt bei uns unterschiedlich. Das eine ist, wenn jetzt wirklich ein Opfer zur Polizei geht und eine Anzeige macht, dann nimmt es den Lauf und dann werden wir automatisch beizogen. Wir haben aber bei uns auch das Modell oder die Möglichkeit, dass Opfer sich melden kann, dass ein Arzt, ein Rechtsmediziner das Opfer untersucht, zusammen mit einer Frauenärztin.
Also melden im Spital St. Gallen jetzt
im Spital St. Gallen, genau. Und jemandem auch von der Opferhilfe, also wir sind nicht mehr zu dritt und wir machen dann die Untersuchung. Vordergründig, das Wichtigste ist in jedem Fall die schnelle, unmittelbare Spurensicherung. Und dann ist häufig auch noch die Situation, dass es noch darum geht, ist es möglicherweise zu einer Schwangerschaft gekommen, also Pille danach, oder ist es zu einer Übertragung von einer sexuellen Erkrankung gekommen, dass man dort entsprechend auch die Behandlungen vornimmt. Und zusätzlich dann auch alles Weitere, was Opferhilfe betrifft, dass die Leute einfach ein bisschen irgendwo in Bahnen gelenkt werden.
Wenn ich Ihnen jetzt so zugelassen habe, ist jetzt ein Gefühl, es ist eigentlich aus Sicht eines Opfers fast gescheiter, nicht zur Polizei zu gehen, sondern entweder in ein Spital oder direkt zur Opferhilfe. Die sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wenn es zur Polizei geht, dann läuft automatisch das Verfahren. Und sonst kann man sich überlegen, wo man das Verfahren. Ist das richtig, Bettina Groth?
Das ist sicher so. Wenn die Polizei muss tätig werden muss, weil die Geschädigte bei der Polizei ist, dann kann sie das nicht mehr einfach so stoppen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die einzige Möglichkeit, wie sie es noch stoppen kann, ist, indem, dass sie nachher in der Einvernahme sagt, sie darf ihre Fragen zu der Intimsphäre nicht beantworten. Aber sonst wird das weiterverfolgt. Und dann, wenn genügend Beweise da sind, wird Anklage erhoben.
Wir haben auf drs1.ch ein Merkblatt für Sie, die uns zuhören, parat gemacht. Da sind sehr viele Adressen von Anlaufstellen, von Opferhilfstellen in der ganzen Schweiz zusammengestellt. Da könnten Sie allenfalls nachschauen. Wir haben den Vierten im Bund noch nicht gehört. Wenn Matthias Brunner Strafverteidiger, kommen denn Sie ins Spiel in so einem ganzen Verfahren?
Es gibt zwei Grundkonstellationen. Entweder der Betreffende ist verhaftet, dann werden wir ihn zuerst mal in der Gefängniszelle sehen. Oder er weiss, dass das Verfahren läuft, ist vielleicht aufgeboten worden von der Polizei und dann findet das Gespräch vorher statt. Der Regelfall ist bei schwerwiegenderen Fällen, dass man ihn in der Zelle zuerst mal sieht.
Und was tun Sie damit im Besprechen?
Es ist so, dass so eine Verhaftung ist ein rechter Schock. Es reißt einem völlig aus der normalen Lebenssituation raus. Es ist auch bekannt, dass die Polizei wahrscheinlich nicht ganz ohne Hintergedanken eine Verhaftung relativ als Schockmittel auch einsetzt, im Sinn, dass man häufig sehr früh verhaftet, am Morgen um 6 Uhr. Man verhaftet auch immer wieder unnötigerweise am Arbeitsplatz. Und das gibt einmal primär eine riesige Konfusion. Viele sind in dieser Situation, fühlen sich auch dieser Situation nicht gewachsen. Was immer wieder vorkommt, dass dann im ersten Moment auch häufig etwas erzählt wird, wo sich nachher herausstellt, dass es nicht stimmt.
Aus der ersten
Motivation, ich bin nicht dabei gewesen. So irgendetwas. Mhm. Und irgendetwas in Abrede stellt, es hat keinen Geschlechtsverkehr gegeben. Und dann gibt es häufig, dann stellt sich heraus, dass das so nicht stimmt. Das ist so eine erste Reaktion, ja, ich will von dem nichts wissen. Darum ist das Wichtigste, dass man eigentlich, bevor man sich einlädt, dass man sich als Anwalt wirklich ein Bild macht, dass man sich wirklich vertraut macht mit dem, was liegt vor, dass man mit dem Klienten die ganze Situation gründlich bespricht. Das ist eigentlich der Anfang.
Wir haben jetzt jemanden am Telefon, Caroline Jeanneret aus Stein am Rhein. Guten Abend, Frau Jeanneret.
Guten Abend.
Sie haben Widerspruch oder eine Frage?
Ich habe ein bisschen beides. Also ich würde es noch schön finden, wenn man mal würde fragen, wann ist eine Frau glaubwürdig? Wo tut man Klischee verbreiten? Und was ist mit dem psychologischen Hintergrund? Das ist jetzt gerade ein bisschen viel feinisch. Aber mir ist mal aufgefallen, ich habe mal so, von einer Kindermusikgruppe gibt es so ein schönes Lied. Sie sagt, nein, 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 und meint, jo, jo, jo. Wo man so klischeehaft, so fröhlich raussingt und so. Und das gibt natürlich jetzt, und die Meinung herrscht offenbar noch recht viel. Wenn jetzt das natürlich der junge Giel und so aufnimmt und das, und ich habe das selber erlebt von Männern, wenn ich Nein sage, haben die noch das Gefühl, ja, das sagen die Frauen sowieso und so. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den man einfach rein vom psychologischen Aspekt auch reinnehmen sollte, um ein bisschen zu schauen, wo tut man jemanden noch glaubwürdig und wem soll man jetzt glauben oder nicht, dass ich das noch ganz einen wichtigen Punkt finde.
Ja, Frau Schanner, bleiben Sie mal am Telefon. Wer möchte die Antwort geben aus der Runde?
So. Vielleicht darf ich sagen, es geht häufig in diesen Fällen, die ich erlebt habe, nicht einmal einfach nur um die Frage von der Glaubwürdigkeit, sondern häufig trifft man von den beiden Seiten zwei ganz unterschiedliche Erlebnisweisen vom gleichen Geschehnis an.
Genau.
Der eine schildert so, der andere so. Jetzt ist die Frage von der Glaubwürdigkeit insofern ein bisschen schwierig, also man muss sagen, es gibt keine objektive, in dem Sinne keine objektiv richtige Sichtweise des Geschehenen, weil jeder sieht es von seiner Optik aus. Und jetzt ist die Frage, sind jede einzelne Optik glaubwürdig? Das kann sein. Und dann kommt man je nachdem zu einem Ergebnis, dass man muss sagen, aus Sicht vom Mann hat sich so und so abgespielt, aus Sicht von der Frau hat sich so anders abgespielt. Das ist eigentlich häufig fast der wichtigere Punkt.
Mhm. Ja, aber wer tut die Sicht beurteilen? Welcher hat jetzt mehr Gewicht?
Ja, es kann dann eben
da durchaus auf das aus. Da kommt wieder der ganze Hintergrund von der Erziehung drauf an. Hat man zum Beispiel, was ich selber erlebt habe, als Mädchen, ändert ja nichts sagen und schluckt viel, dann hat man natürlich schon 80% verloren. Das ist gerade über den Daumen gepeilt.
Lassen wir mal noch Susanne Nielen dazu Stellung nehmen.
Ich denke, das ist genau das Problem, vor allen Dingen in Beziehungen, wenn die schon also entweder beendet sind oder noch bestehen, dass es dann zu Entscheidungen kommt, wo das Nein eben nicht genügend akzeptiert wird und dass, wenn dann Vorwürfe auch strafrechtlich gemacht werden, dass es dann nicht verhebt strafrechtlich, weil dann ganz schnell von der Gegenseite eben das Argument kommt, ja, du hast es ja nicht deutlich genug gesagt, dass du es nicht wolltest. Das ist gerade in Beziehungen ist es ein großes Problem und trotzdem, wenn es gegen den Willen der Frau geschieht und womöglich auch noch mit Gewalt, mit Festhalten, dann sprechen wir von einer Vergewaltigung.
Und das ist das, was wir ja ganz am Anfang von der Sendung gesagt haben, letztlich ist keine dritte Person dabei gewesen. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. Das kann in gewissen Fällen natürlich ein Problem sein. 0848 440 222, das ist die Nummer zum Mitdiskutieren bei uns im Doppelpunkt-Forum. Für Sie, wo uns zulassen, die Hei 0848 440 222. Wir haben es jetzt verschiedentlich gehört in der Runde schon, das Verfahren, wo eingeleitet wird, wie es ein Offizialdialekt ist, wenn man direkt zur Polizei geht. Das kann sehr belastend sein für eine Frau. Ich habe in einer deutschen Illustrierten gelesen kürzlich, für eine Frau bedeutet eine Vergewaltigung größtmögliche Demütigung. Zeigt sie das Verbrechen an, beginnt die zweite Tortur. Susanne Nielen, Sie nicken.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Was ist denn nickend. Das Schlimme?
Das Schlimme ist einmal natürlich Fremden gegenüber sehr viel intime Details erzählen zu müssen. Opfer empfinden auch ganz oft Scham darüber, dass sie in diese Situation geraten sind, dass sie es nicht verhindern konnten, dass sie nicht klar genug Nein sagen konnten. Ist auch so ein bisschen gesellschaftlich in uns drin, dem Opfer die Schuld zu geben. Und dann muss die Polizei natürlich auch Fragen stellen, die manchmal für Betroffene auch merkwürdig sind, wo sie das Gefühl bekommen, ja, bin ich jetzt das Opfer oder bin ich diejenige, die Schuld hat? Also das ist für betroffene Frauen oft nicht nachvollziehbar. Wieso stellen die jetzt so schwierige Fragen?
Jetzt, wenn die jetzt so reinkommen, Frau Nielen, dann müssen sie noch nicht Anzeige erstatten. Wem raten Sie denn, Anzeige zu erstatten? Also was für Voraussetzungen muss die Frau haben? Also ich kann mir vorstellen, wenn das so schlimm ist, dann kann das ja nicht jede Frau durchstehen.
Erstmal ist es die Entscheidung jeder Frau, ob sie es machen will oder nicht. Was wir aufzeigen, sind Vor- und Nachteile von einer Strafanzeige und schauen dann, woran liegt ihr? Will sie Gerechtigkeit? Ist sie psychisch stark genug, das durchzustehen? Was sind für Beweise da? Wie tritt sie auch auf? Hält sie das durch? Hat sie Leute, die sie auch begleiten in diesem Verfahren? Einfach auch rein von der menschlichen Seite her. Das sind alles Für und Wider, aber entscheiden tut schlussendlich die betroffene Frau.
Matthias Brunner, werden die Richtigen ermuntert, Anzeige zu erstatten?
Auf ihrer ich würde gerne differenzieren. Ich würde sagen, gerade in den jüngeren Jahren habe ich den Eindruck, dass Beratung durch Opferhilfestellen, soweit ich das beurteilen kann, sachgerecht und im Interesse von diesen Frauen passiert, die bei der Opferhilfestelle um Rat suchen. Ein bisschen anders denkt es mich bei der Polizei. Wenn man zur Polizei geht, das haben Sie, Frau Groth, schon gesagt, da ist der Fokus ganz darauf ausgerichtet. Wir haben, um es jetzt salopp zu sagen, einen Erfolg, wenn wir eine Belastung haben. Und zwar ohne, dass die betreffende Person weiss, was das für Folgen hat. Und zwar Folgen, die logische Konsequenzen sind von so einem Fall.
Frau Groth, tut die Strafverfolgungsbehörde sich einseitig fokussieren, ein Verfahren können einzuleiten? Haben Sie ein Interesse, können, ein Verfahren zu machen? Sie schauen mich ganz gross an.
Ja. Also ich habe natürlich kein Interesse, sowieso kein persönliches Interesse.
Nein, aber natürlich Kraft Ihres Amtes, von dem, also als Staatsanwältin. Finden Sie es wichtig, dass man möglichst viele solche Fälle behandeln kann? Oder wäre es vielleicht manchmal gescheiter, man würde einen Fall, der aussichtslos ist, vielleicht gar nicht vor Gericht bringen, weil die Frau sonst nochmal zum Opfer wird? Das ist ja die Frage, die wir jetzt diskutieren.
Also da kann ich nur das sagen, was Frau Nielen gesagt hat. Das muss sich jede Frau primär mal wirklich selber überlegen, gut überlegen.
Und überlegen Sie sich's gut aus Ihrer Erfahrung? Sie haben ja auch viele Einstellungen.
Ich kann Ihnen nicht sagen, warum die Frauen Anzeige machen, was sie sich vor für Gedanken gemacht haben. Das weiss ich nicht. Ich kann die Frage so nicht beantworten.
0848 440 222, das ist die Nummer zum Mitdiskutieren hier auf der RS1. Jetzt am Telefon ist der Peter Böhni. Guten Abend, Herr Böhni.
Guten Abend.
Sie haben eine Frage?
Ja, eigentlich habe ich eine Frage. Und zwar, wir leben ja heute als Ehemänner sehr, sehr gefährlich. Wie lange darf ich denn meine Frau streicheln und machen, bis ich eventuell das Gefühl habe, dass sie auch das Bedürfnis bekommt, mit mir zu schlafen, ohne dass ich muss Angst habe, schlussendlich am anderen Morgen steht die Polizei vor der Tür, ich habe sie vergewaltigt. Mit welcher Angst gehe ich heute ins Bett?
Naja, ich denke, wenn Sie in einer funktionierenden Beziehung leben, wo man auch miteinander reden kann, wo man auch sagen kann, ich habe heute keine Lust, ich bin müde, ich was weiß ich, dann denke ich, ist die Gefahr sehr klein, dass Sie am nächsten Morgen um 6 Uhr von der Polizei verhaftet werden. Ich denke, wir diskutieren ja wirklich Fälle, wo Gewalt angewendet wurde, ist, wo gegen den Willen der Frau gehandelt wurde, so dass es wirklich auch strafrechtlich wirklich wir von der Vergewaltigung ausgehen müssen.
Ja, aber ich will da Frau Nielen gerade auf das kurz einwenden. Das ist ein Teil von dem Fall, wo man muss diskutieren in meinen Augen, wo Gewalt angewendet wird, wo es um erzwungenen Geschlechtsverkehr geht. Aber ich als Verteidiger habe überwiegend mit Fällen zu tun, wo das genau nicht der Fall ist. Wo aber uns, meint ich, auch muss beschäftigen, wo die Strafjustiz beschäftigt, sondern wo es um andere Auslöser geht, die eben genau nicht so liegen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Also ich kann verschiedene Beispiele, also vielleicht ein bisschen ein deutliches Beispiel, um einfach auch zeigen, wie so ein Verfahren kann ins Rollen kommen, was das kann bedeuten. Bei der Frau Groth, der Staatsanwältin, landet ja eigentlich erst Fall, wenn sie die Polizei für Staatsanwaltschaft reif halten tut. Oder? Und da hat die Polizei eine wichtige Triage-Funktion. Also ein Beispiel ist, das ich kürzlich erlebt habe, ein junger Mann geht tanzen, man trinkt, er lernt eine Frau kennen, man geht zusammen heim. Die Frau hat ziemlich viel Intus gehabt und beide sagen übereinstimmend, sie ist dann relativ rasch und plötzlich weggetreten. Sie hat noch mehr oder weniger Kleider angehabt. Ich glaube, die Jacken und Schuhe hat sie nicht mehr angehabt. Sie verwacht, ist komplett perplex, wo sie ist. Sie weiss, was passiert ist. Ein fremder Mann, sie verschrickt. Sie kommt in eine aufgeregte Situation, rennt raus, schält den Nachbarn raus, man geht zur Polizei und sie hat das Gefühl, ich bin missbraucht worden, ich bin weggetreten, ich bin quasi missbraucht worden, ich kann vielleicht K.O.-Tröpfchen bekommen. Es gibt ein Strafverfahren, mein Klient wird verhaftet, es gibt Hausdurchsuchungen, es gibt DNA-Untersuchungen. Der ganze Rösslispiel spielt sich ab. und stellt sich nachher heraus, das volle Jahr geht, es ist nichts geschehen.
Daniel Eisenhardt, solche junge Frauen, wie der Fall, den jetzt der Herr Brunner erzählt hat, landet ja vielleicht dann auch bei Ihnen. Gibt es solche Fälle?
Ja, das gibt es natürlich. Das ist insofern vielleicht noch interessant, weil wir in dem ganzen Ablauf eigentlich noch vorgestellt sind. Vielleicht auch eine gewisse Triage-Funktion in Anführungszeichen haben.
Gibt es das häufig? Ist das Mehrheit? Also wenn ich jetzt Herrn Brunner zulasse, ist fast ein bisschen Mehrheit, oder? Die Fälle, wo man da so ein bisschen reinschlittert und erst noch auf die Idee kommt, dass es eine Vergewaltigung soll gewesen sein.
Man kann, wenn man das so will machen, eine grobe Unterteilung machen in Fällen, wo es wirklich zu einem sexuellen Übergriff gekommen ist, in Fällen, wo etwas ganz anderes vorgelegen ist und in Fällen, wo das Opfer einfach nicht weiss, was passiert ist. Und unsere Erfahrung, die wir jetzt sehen, muss man sagen, die Fälle, wo etwas anderes vorgelegen ist oder wo das Opfer einfach nicht weiss, was passiert ist, ist die Mehrheit.
Frau Nielen, können es die beiden Männer das Problem ein bisschen abspielen?
Nein, also ich denke, diese Fälle gibt es tatsächlich, das ist gar keine Frage.
Wir aber wie häufig so, oder? Man muss ja auch ein bisschen quantifizieren. Es gibt aber auch die anderen.
Ich hätte gerne ein bisschen konkreter. Kann es nicht in Zahlen sagen, aber es gibt, also gerade bei jungen Frauen treffen wir immer häufiger an, und das bestätigt die Polizei auch, dass die junge Männer beschuldigen, auch um die Aufmerksamkeit zu bekommen, im Kollegenkreis dann auch. Und das sind ganz klar dann Falschaussagen auch. Es gibt auch die Fälle, zunehmend haben wir die, wo Vermutung da ist, dass K.O.-Tropfen gegeben wurden und danach man nicht weiß, was ist passiert. Im günstigsten Fall hat man irgendwelche Spuren mit blauen Flecken und so weiter. Also es gibt sicher beides, aber ich denke, die Gefahr ist, dass man die wirklich Gewalt erleben, dass man die dadurch immer wieder diffamiert auch, indem man immer wieder die vorausstellt, die falsche Anschuldigungen machen.
Also Sie würden einfach, ich möchte den Punkt jetzt noch fett machen, Sie würden sagen, auch wenn es die falschen Beschuldigungen gibt, auch wenn es Verschwörungstheorien gibt, es gibt halt schon durchaus auch die Opfer. Das würden Sie nicht. Jetzt Matthias Brunner,
Einspruch. Gleich noch.
Ja, ich spreche.
Wenn Sie sagen, im günstigsten Fall, das ist für mich klar der ungünstige Fall. Nämlich der ungünstige, wenn Sie sagen, der günstige Fall ist blaue Flecken, dann sage ich, ist doch genau umgekehrt. Der günstige Fall ist doch das, dass nichts passiert ist. Der günstige Fall ist, dass sich herausstellt, möglichst rasch herausstellt, dass jemand zu Unrecht verdächtigt wurde, ist doch auch fürs Opfer die günstige Entwicklung. Man ist froh, es ist nichts passiert.
Ja, aber das Wunder ist jetzt eine Frage von der Perspektive, oder? Aus Sicht von der Susanne Nielen ist natürlich die Opfersicht, wo möchte, dass ein Täter, der tatsächlich schuldig ist, der also eine Vergewaltigung begangen hat, den auch zur Rechenschaft sagen wird. Und Sie haben jetzt eine Ebene gewechselt und sagen, ja, grundsätzlich ist es besser, wenn gar nichts passiert ist. Das ist sicher Konsens. Ich möchte aber jetzt noch einen weiteren Punkt gerade einfragen, Matthias Brunner. Was bedeutet es denn eben für einen Beschuldigten, wo Sie auch vertreten, wenn er dann eben zu Unrecht beschuldigt worden ist? Sie haben vorher gesagt, oder die Polizei geht die sogar da am Büro noch abholen. Also ist das Schlimmste der Pranger?
Eben, ich will gerade das anknüpfen, dass halt wahrscheinlich Schlimmste ist für die Leute, dass immer noch einer Gläubiger bleibt, wahrscheinlich ist gleich etwas gewesen. Die Fälle, wo man kann anweisen kann, dass nichts war, die sind leider relativ selten. Wo man wirklich schlüssig auch den Staatsanwalt kann dazu bewegen, dass er in die Einstellungsverfügung einschreibt, es ist erstellt, dass nichts geschehen ist. Die sind leider natürlich auch relativ selten.
Bettina Groth, tun Sie als Staatsanwalt in Zürich denn eigentlich weh, nochmal Opfer produzieren? Nämlich die Männer, die dann zu Unrecht angeschuldigt worden sind.
Also die Opfer werden sicher nicht durch die Staatsanwaltschaft produziert. Also unsere Aufgabe ist es ja nur, einen Sachverhalt zu klären. Wir müssen herausfinden...
Ja, Sie können schon noch Anklage erheben.
Ja, aber wir müssen ja zuerst herausfinden, was ist passiert. Und zudem befragen wir das Opfer. Befragen. Und wenn ein Opfer den Täter falsch beschuldigt, dann produzieren nicht wir nochmal ein Opfer, sondern dann wäre ja das erste Opfer gewesen.
Sie haben aber die Möglichkeit, eine Einstellung zu machen. Also wenn Sie sehen, dass es sich doch als eine absurde Beschuldigung herausstellt, die Chance hätten Sie schon. Also so ganz so erhaben oder erhaben über die Fragestellungen sind Sie ja dann doch auch nicht ganz.
Nein, das ist schon richtig, wenn wir natürlich Beweis haben oder dass es ja, nicht kann so gewesen sein, wie das Opfer uns erzählt. Dann können wir das Verfahren einstellen.
Wenn stellen Sie ein?
Das kann man nicht in einem Satz sagen. Das gibt verschiedene Gründe. Also,
sagen Sie den Wichtigsten.
Ja, Das können prozessuale Gründe sein, eben das, was ich vorgesagt habe, wenn ein Opfer keine Aussagen mehr macht. Das können aber auch materielle Gründe sein, dass man sagt, wir haben wirklich Beweismittel, die den Täter entlastet, wo man klar muss sagen, so wie das Opfer uns das erzählt, das kann nicht sein, dann müssen wir auch einstehen.
Ja, am Telefon. Es wird da eifrig telefoniert. Marc Steffen, guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihr Beitrag?
Ja, also ich muss einfach sagen, Herr Kollege Matthias Brunner, der spricht mir aus dem Herz. Ich habe das x-mal erlebt.
Sie sind auch ehemaliger Rechtsanwalt?
Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt, das bin ich ein alter Mensch. Aber ich habe 40 Jahre lang eine Anwaltspraxis gehabt. Wir kennen uns irgendwie, der Matthias Brunner und ich. Und was ich natürlich erlebt habe, dass die Spezialisten, die wir jetzt hier gesagt haben, hat von der Polizei, die dann die Opfer einvernehmen. Also sehr häufig auf einen ganz merkwürdigen Schienenfahrt. Es kommt jemand, zum Beispiel wegen häuslicher Gewalt, kommt auf die Polizei und am Schluss, die erzählt alles, was passiert ist, und am Schluss erzählt dann das sogenannte Opfer, also sogenannte Anführungszeichen, sogenannte Opfer, ja, es ist halt so gewesen, und ich bin geschlagen worden und so weiter. Und dann fragt die Polizei, ja, sind sie denn nicht etwa auch noch vergewaltigt worden?
Also Susan Nielen, der Vorwurf, den der Herr Marc Steffen macht, ist, die Polizei tut eigentlich das fast so ein bisschen fördern, dass sie den noch anzeigt. Provozieren, das ist das Wort. Richtig, ja. Herr Steffen. Weil, also, ich bin die Opfervertreterin da meint.
Ich kann das nicht verallgemeinernd bestätigen, dass die Polizei ist doch sehr geschult auch drauf, eben nicht solche Suggestivfragen zu stellen. Was natürlich gut sein kann, dass eine gerade ein Opfer von häuslicher Gewalt am Anfang erzählt, also eher mehr die Spitze vom Eisberg erzählt, ich bin geschlagen worden, ich bin an die Wand geknallt worden, und in der weiteren Befragung kommen dann auch sexuelle Delikte zum Vorschein. Das kann gut sein, das kommt häufig vor, aber dass die Polizei so suggestiv fragt, das erleben wir eigentlich selten. Darüber klagen sich auch die Opfer eigentlich nicht, dass sie dort ihnen irgendwas unterstellt wurde.
Marc, okay. Steffen, ich habe das Gefühl, ich habe so Widerspruch gehört bei Ihnen.
Okay, ja. Ich habe das so erlebt, also das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Wir haben das mehrfach so erlebt, also auch mein Büropartner, der immer noch strafrechtlich tätig ist, der erlebt das wirklich mehrfach.
Gut, also lassen wir das einmal so stehen. Das ist okay. Ihre Erfahrung. Danke für den Anruf. Guten Abend, Herr Steffen. Ich möchte jetzt, wo es so aufs Ende der Sendung zugeht, auch noch die Frage aufwerfen, was könnte man denn anders machen? Also halten wir noch mal fest. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie es schieflaufen kann. Einerseits ein Opfer, das tatsächlich Opfer wird, kann sich nicht durchsetzen und der Täter wird freigesprochen. Das ist für ein Opfer traumatisch. Andererseits auch schlecht läuft, wenn ein Beschuldigter beschuldigt wird, ohne dass er etwas gemacht hat. Wir haben es gehört vom Strafverteidiger, Herr Brunner. Das ist sehr traumatisch denn für den Beschuldigten. Also produziert die Justiz oder beziehungsweise das Verfahren produziert nachher erneut Opfer. Ja, Bettina Groth hat mich gerade scharf angeschaut. Ich meine natürlich nicht die Staatsanwaltschaft. Was aber sehen Sie denn für Möglichkeiten, Frau Groth, wenn ich Ihnen gerade den Ball darf zuspielen? Gäbe es Möglichkeiten, das System, die Abläufe zu optimieren?
Also in den letzten Jahren hat man sicher sehr viel gemacht. Man hat, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, über das Opferhilfegesetz eingeführt. Jetzt haben wir eine neue Strafprozessordnung. Also ich glaube, am System liegt das nicht, dass es einfach zu falschen Anschuldigungen kommt. Das wird jetzt immer kommen, das kann man nicht verhindern.
Eine bessere Triage, niemals denkbar.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wenn ein Opfer die Absicht hat, jemanden absichtlich einer Vergewaltigung zu beschuldigen, obwohl das nicht passiert ist, kann man die Frau nicht daran hindern.
Ich denke, das ist so. Ich muss auch sagen, manche machen es auch einfach aus Rache. Aber aus Sicht der Frau kann man...
Kommt das oft vor? Entschuldigung.
Es kommt sicher häufig vor.
Also fahren Sie vor, bitte.
Was aus Sicht des Opfers, der betroffenen Frau, zu verbessern wäre, dass wirklich durchgehend, wenn eine Frau sich entschließt, ein Strafverfahren zu machen, dass sie wirklich durchgehend von weiblichen, also von Polizistinnen befragt wird, von Gerichtsmedizinerinnen untersucht wird. Also dass ich denke, auch wenn sich niemand aktiv wehrt, wie Herr Eisenhardt gesagt hat, ist es trotzdem, ich meine, das kann man sich auch vorstellen, ist es trotzdem eine große Belastung von einem Mann. medizinisch in diesem, nach so einem Fall untersucht zu werden. Also das wäre sicherlich eine Forderung. In manchen Kantonen gibt es das schon, dass eine Frau wirklich nur noch, wie wir sagen, durch Frauenhände geht.
Matthias Brunner, wie schützt man denn die Beschuldigten davor, dass sie nicht zu ungerechtfertigten Opfern werden? Sehen Sie eine Möglichkeit?
Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die sich müssten ändern. Das eine ist aber tatsächlich anknüpfen auf die Opferseite, wo, glaube ich, die eins von beiden Seiten ist. Nämlich, ich finde es richtig, dass bevor ein Verfahren wirklich dann wirklich wie ein Dampfschiff zu laufen kommt, wo kaum mehr aufzuhalten ist, muss das Opfer beraten werden. Und da kann ich mich nur wiederholen, ich halte es nicht für gescheit, wenn das Opfer von der Polizei sehr nachhaltig angehalten wird, möglichst mit Belastungen rauszurücken. Ich habe hier ein Beispiel, wo ein Opfer zweimal nichts gesagt hat bei der Polizei. Und dann fährt die dritte Einvernahme an. Nach längerem Gespräch mit dem Polizeibeamten erklärt sich Frau X nun bereit.
Das wäre gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Was würden Sie denn sonst noch vorschlagen?
Man hat auf Seite Opfer einiges gemacht. Auf Seite ungerechtfertigter Beschuldigten hat man sehr wenig gemacht. Ich finde es unverständlich, dass wenn der Staat ein Strafverfahren führt, das dermassen massiv eingreift in die Persönlichkeit recht, dass der Staat dann nicht bereit ist, von sich aus Schadensbegrenzung zu machen, den Scherbenhaufen ein bisschen zu reduzieren. Ich finde es unverständlich, dass man selber in der Regel mit Beizug von einem Anwalt muss veranlassen, dass man im polizeilichen Informationssystem wenigstens vermerkt, dass es eingestellt ist, dass man muss aktiv werden, damit Fingerabdrücke und Fotos vernichtet werden, dass man kämpfen muss.
Also das ist so?
Das ist so. Da macht der Staat gar nichts. Der Staatsanwalt verfügt die Einstellung und dann macht er nichts.
Also das wäre etwas bei Tina Groth, wo dann eher auf Ihrer Seite wäre?
Das ist, wie der Herr Brunner gesagt hat, wenn so ein Antrag kommt, dann tun wir das anordnen.
Warum machen Sie es nicht automatisch?
Weil das nur auf Antrag vom Beschuldigten gemacht wird.
Aber es ist ja dann eigentlich alles in sich zusammengehalten. Es wäre noch eine andere Variante, wo man sich denken könnte, um den Druck zu erhöhen gegen Falschanschuldigung. Rache, das Motiv habe ich gehört von verschiedenen Seiten. Dass sich eine Partnerin vielleicht an einem Ehemann, der vielleicht Seitensprünge begeht, was auch immer, rächt. Da könnte man ja sagen, wer das macht, ein Automatismus, gibt es auch, um gegen solche Falschanschuldigungen vorzugehen. Also genauso, wenn man einen Automatismus hat, gegen Vergewaltigung zu ermitteln, auch gegen solche Falschanschuldigungen wegen Vergewaltigung zu ermitteln. Könnten Sie sich das vorstellen, Frau Groth?
Also wenn ich jetzt Ihre Frage richtig verstanden habe, dann muss ich sagen, wenn natürlich eine Frau jemanden falsch beschuldigt, eine falsche Anschuldigung macht, dann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Auch das sind Offizialdelikte. Und dann muss die Frau mit einer Bestrafung rechnen. Und eine falsche Anschuldigung ist kein Kavaliersdelikt. Da sind höhere Strafandrohungen und das wird auch konsequent von uns verfolgt.
Passiert das tatsächlich? Ich meine, Sie holen ja 80% Freisprüche raus, dann gäbe es ja dann wahrscheinlich öppen noch so ein Verfahren.
Nein, ich hole nicht 80% Freisprüche. Es stellt sich einfach heraus, dass meine Klienten wirklich mit dem Vorwurf nichts zu tun haben in diesem Fall. Es gibt selten Verfahren wegen falscher Anschuldigung. Ich habe es auch schon erlebt. Das sind dann die Fälle, wo dann wirklich die betroffene Person zugibt. Nein, ich kann aus Motiven, die verschieden sind, eine falsche Anzeige gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, auch die andere Seite ist je nach dem Unklar. Es lässt sich auch nicht unbedingt beweisen, dass etwas nicht passiert ist. So hat die Anzeige falscher Anschuldigung häufig nicht sehr grosse Erfolgsaussichten. Was man aber einfach muss sagen, dort liegt das Problem, dass am Schluss immer der Verdacht noch hängen bleibt an jemandem, es könnte gleich etwas passiert sein. Das ist das Problem.
Fassen wir zusammen. Zwei Sätze. Susanne Nielen, was ist das Wichtigste, dass, wenn eine Frau tatsächlich Opfer geworden ist von einer Vergewaltigung, dass der Täter nicht ungeschoren davonkommt? Was ist das Wichtigste, was passieren muss?
Was ist das Wichtigste? Ich habe es akustisch nicht.
Was ist das Wichtigste, was passieren muss, dass der Täter, wenn er tatsächlich einen Tat begangen hat, nicht ungeschoren davonkommt?
Die Frau muss sich möglichst rasch melden, zum Beispiel bei der Beratungsstelle oder im Spital und sich untersuchen lassen, dass Spuren gesichert werden. Das ist das Allerwichtigste.
Matthias Brunner, was ist das Allerwichtigste, dass ein Mann nicht zu Unrecht wegen Vergewaltigung beschuldigt wird und nachher am Pranger steht? Was muss passieren?
Also vor allem muss passieren, dass möglichst rasch abgeklärt wird, was passiert ist. Und man muss als Zweites auch dem entgegenwirken, dass vorschnell durch die Polizei auf ein Strafverfahren hingewirkt wird, wo man das eventuell könnte vermeiden.
Daniel Eisenhardt, Rechtsmediziner. Die Wichtigkeit von der Rechtsmedizin hat mit dem Fortschritt von der Medizin generell zugenommen. Jetzt, Ihre Rolle ist immer wichtiger geworden in solchen Verfahren. In 20 Jahren, was für eine Rolle haben Sie denn in der Wahrheitsfindung?
Oh, das ist natürlich fast nicht beantwortbar.
Ersetzen Sie den Richter?
Nein, der Richter werden wir nie. Wir sind immer nur der Gehilfe vom Richter und wir versuchen natürlich, die Entwicklung so voranzutreiben, dass wir mehr Fragen beantworten können, weil es, wie wir jetzt eben gehört haben, so ein schwieriges Feld ist, weil wir häufig mit der Situation konfrontiert sind, dass wir nichts sehen und es nicht vorhanden sind. Belegt natürlich nichts, schließt es aber auch nicht aus.
Aber Fortschritte sind zu erwarten?
Sind zu erhoffen.
Ja. Zum Schluss, Bettina Groth, wenn man so Ihnen auch zugelassen hat, ist die Wahrheitsfindung für die Justiz, gerade bei Vergewaltigung, besonders schwierig. Muss man ein Stück weit halt einfach in Kauf nehmen, dass man am Schluss nicht immer wirklich die Gerechtigkeit kann herstellen kann. Also die Justiz am Schluss nicht immer triumphiert.
Es ist sicher so, dass man nicht immer die Wahrheit herausfindet, wie Sie es gesagt haben. In diesem Fall ist es sehr schwierig, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist der Grund, weil eben Aussage gegen Aussage ist. Es hat keine Zeugen, es sind nur zwei Personen beteiligt. Das macht das Ganze so schwierig.
Vergewaltigung, das ist die grösstmögliche Demütigung für eine Frau, die verflixt ist. Das Strafverfahren kann, wie wir heute gehört haben, halt eben auch durchaus neue Opfer dem produzieren. Wir haben verschiedene Lösungsvorschläge diskutiert. Noch offen ist, wie die Richter in den aktuellen Fällen von Dominik Strauss-Kahn und Jörg Kachelmann entscheidet. Das Urteil im Prozess gegen Jörg Kachelmann ist in einer Woche angekündigt. Ich danke den Gästen ganz herzlich für die Diskussion.
Das war Doppelpunkt vorhin. Akte Vergewaltigung ungelöst. Gäste von Felix Münger sind Matthias Brunner, Rechtsanwalt und Strafverteidiger vom Kanton Zürich. Daniel Eisenhardt, Rechtsmediziner am Institut für Rechtsmedizin St. Gallen. Susanne Nielen, Leiterin Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn. Und Bettina Groth, Staatsanwältin Kanton Zürich. Auf drs1.ch finden Sie ein Blatt mit Adressen von der Opferhilfestelle in der ganzen Schweiz. Und eine CD von diesem Doppelpunkt können Sie auch bestellen für 31 Franken 90 auch nachhören unter drs1.ch können Sie das Forum noch einmal.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.